Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und einem Update. Wir haben uns gedacht, wir sprechen doch mal im Vorfeld von AEWs Full Gear über die Show. Es gibt eine Mini-Preview und natürlich auch so ein bisschen über die aktuellen Geschehnisse der vergangenen Woche, weil das war auch ein Teil des Feedbacks, was wir von euch bekommen haben, gerne mehr Aktuelles. Dem kommen wir natürlich sofort nach. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Kloß von MannTV. Wunderschönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ja, mal zur Abwechslung ein kleines Update. Es wird keine Stunde gehen, sage ich jetzt mal. Optimistisch. Ich bin gespannt.
Ich bin gespannt.
Ob das so ist. Meistens klappt das ja dann nicht, aber egal. Wir starten erstmal, würde ich sagen, mit All Elite Wrestlings Full Gear, weil da steht jetzt ja vor der Tür. Findet in der Nacht von Samstag auf Sonntag statt, kann man sich bei Fight anschauen. Erstmals auch mit deutschem Kommentar von Mike Ritter und Günther Zapf natürlich. Und David, erstmal ganz global gefragt, hast du Bock?
Ich hab richtig Bock. Es ist im Übrigen auch der letzte Pay-Per-View in diesem Jahr für AEW.
Das stimmt.
Du merkst es auch, diesen Abstand dazwischen. Und ich, ganz ehrlich, ich bin gehypt, auch nach der letzten Dynamite-Show. Es ist halt auch in den letzten Folgen immer mehr eine Entwicklung gewesen, in verschiedenen Bereichen. Und ja, ich gebe auch zu, ich bin momentan ein bisschen Fanboy oder sehe es durch die rosa Brille. Ich weiß nicht, ich habe richtig Spaß an AEW, an Dynamite. Es gibt ganz wenig Kritikpunkte und hier sind halt wirklich auch Matches, wo ich das Gefühl habe, ja, diese Konfrontation, die möchte ich jetzt sehen. Ich will sehen, wer jetzt sich durchsetzt.
Ja. Ich habe auch Bock drauf. Also, du hast gerade hier die letzte Ausgabe von Dynamite angesprochen. Können wir ganz kurz drauf eingehen. Das war ja die Go-Home-Show logischerweise. Und das hat auch einfach riesig Spaß gemacht. Egal, ob es jetzt der große Brawl zum Ende gewesen ist. Diese fantastische Vignette vom Inner Circle von Chris Jericho, die war wohl absolut zum Schießen gewesen ist. Und dann auch diese absolut emotionale Promo eines Cody Rhodes. Da hat für mich fast alles zusammengepasst. Wie ist es bei dir?
Ja, also ich habe da, vielleicht beim Frauenmatch würde ich halt in der Sendung noch einen Minuspunkt geben, aber ansonsten überall einen dicken Daumen nach oben und die Promo von Cody Rhodes, das war, ja, ich lehne mich mal aus dem Fenster, das war mit die beste Promo des Jahres generell im Wrestling, weil das war persönlich, emotional und glaubwürdig, es war einfach realistisch und auch die Stipulation, also er hat ja eine Ankündigung gemacht, dass wenn er das Match verliert, ja, um den Titel, dass er nie wieder um den Titel antreten wird und niemals den wieder anfordern wird, was ihm ja vorgeworfen wird, weil er ja mit der Boss ist von AEW. Und das finde ich einen sehr coolen Twist.
Ja, also man wird natürlich jetzt sagen, so ja, dann war es ja klar, wenn das Cody Rhodes hier gewinnt, ne, dann damit er noch weiter hier im Main Event Picture mitspielt.
Kann ich da was sagen?
Sag was.
Bei diesem war ja klar. Das mache ich bei AEW nicht. Einfach aus dem Grunde, ich habe auch beim Tag Team Tournament am Anfang gedacht, ja, die Young Bucks kommen ins Finale, verlieren aber in der ersten Runde. Ich habe beim Tag Team Tournament gedacht, ja, ist doch klar, wer gewinnt, Lucha Brothers? Nö, machen sie nicht. Und die AEW hat es momentan hinbekommen, dass ich bei den Matches nicht mehr auf mein Gespür höre, beziehungsweise auf dieses, ja, das Booking ist ja so, also wird das passieren.
Ja, ich glaube, die sind ein bisschen so am, soll man sagen, am Zahn der Zeit. Und ich glaube, die machen da auch gerne ein bisschen Spaß mit den Smart Marks. Und ich glaube, genau deswegen ist es auch gerade genauso unterhaltsam. Man weiß natürlich nicht so viel drumherum. Das kommt auch noch mit dazu. Es ist ja schon so, dass, klar, es gibt hier und da so ein paar Gerüchte, was passieren könnte. Aber man hat noch nicht diese Gerüchteküche, wie wir das bei WWE haben, wo man eigentlich schon ein Dreivierteljahr im Vorfeld hat irgendwelche Matches, die da festgelegt worden sind, irgendwelche Fäden, die womöglich stattfinden sollen, sondern hier ist es echt noch sehr, ja, wirklich in der Circle geblieben. Also es ist sehr diese kleine AEW-Bubble und das macht es natürlich besonders interessant. Und lass mal dann ganz kurz hier die Karte durchgehen, so Match by Match, was wir da bei All Elite Wrestlings Full Gear zu erwarten haben. Fangen wir erstmal unten in der Karte an und unten ist ja bekanntermaßen die Pre-Show. Da ist bis jetzt angekündigt Bea Priestley gegen Britt Baker. Auch das natürlich eine Fehde, die schon länger aufgebaut worden ist. Ich muss aber sagen, ich mag Bea Priestley ganz gerne, Freundin von Will Ospreay. Mir gibt Britt Baker relativ wenig und ich finde, dass man insgesamt bei der Damendivision bei AEW noch wirklich Nachholbedarf hat. Also da ist wenig, was mich sowohl wrestlerisch als auch charakterlich wirklich begeistert. Obwohl, ne, Britt Baker zuletzt eine schöne Promo-Videos und so bekommen hat, aber irgendwie fehlt mir da was. Geht's dir da ähnlich?
Mir geht's genauso. Also wenn es einen Schwachpunkt bei AEW momentan gibt, der auffällt, das sind halt wirklich die Frauen. Das ist nicht, weil die komplett schlechte Matches haben oder so. Die Matches holen mich manchmal schon ab, stellenweise nicht. Aber mein Hauptproblem ist einfach, dass die Wrestlerinnen keinen richtigen Background haben für mich. Da wurde halt bislang noch nicht sehr viel erzählt und keine ist halt für mich richtig over. Und bei Britt haben sie halt quasi den Finisher overgebracht.
Mhm.
Das habe ich halt verstanden, aber trotzdem hat sie für mich auch, ehrlich gesagt, nicht diese Star-Ausstrahlung, die ich dafür vielleicht bräuchte, um halt komplett gehypt zu sein.
Ja, geht mir ganz ehrlich. Wie gesagt, das ist eine länger aufgebaute Fehde. Die beiden trafen hier schon bei Fight for the Fallen, gab es das Tag-Team-Match. Britt Baker und Rio auf der einen Seite gegen Bea Priestley und Shoko Nakajima auf der anderen Seite. Das war, wenn ich mich komplett täusche, doch die Geschichte, wo sich Britt auch eine Gehirnerschütterung zugezogen hat. Und bei All Out gab es ja auch noch dann hier die Casino Battle Royale und da gab es ja auch dann den Konflikt der beiden, der dann weitergeführt worden ist. Und generell natürlich diese Fehde köchelt vor sich hin. Jetzt landet es in der Pre-Show. Ja, ich bin einfach mal gespannt, wie sie das aufrollen werden und bin da jetzt aber auch nicht, das ist kein Grund für mich, irgendwie die Pre-Show einzuschalten. Aber ich werde es mir natürlich trotzdem anschauen, wie sich das gehört und deswegen lass mal gleich weitermachen hier in der Card. Wir haben noch ein Match, was natürlich jetzt sowohl bei Dark aufgebaut worden ist, als auch jetzt in der vergangenen AEW Dynamite-Episode. Das ist der Bad Boy Joey Janela gegen den Chairman Sean Spears, natürlich begleitet von Tully Blanchard. Wie ist hier dein, was denkst du hier über das Match? Ist das so ein Midcard-Ding einfach?
Das ist für mich eher so ein Undercard-Ding.
Okay.
Und das ist auch, das ist noch nicht mal negativ gemeint, sondern eine Division oder beziehungsweise eine Wrestling-Liga braucht für mich halt auch eine Undercard, die funktioniert. Und in dem Falle ist es halt für mich so, dass es gut funktioniert, weil Sean Spears mit Tully an seiner Seite, das ist auch ein Duo, wo man halt wirklich viel machen kann, zumal man halt Tully gut einsetzt. Also,
ja.
Das ist halt ein gutes Heel-Team. Und ich denke mal, man nutzt das Ganze halt, um Joey Janela ein bisschen over zu bringen. Tut keinen weh. Ich glaube sogar, dass das Match halt auch ordentlich wird und unterhaltsam. Und ja, das ist für mich halt gute Undercard. Das ist halt leicht aufgebaut. Jetzt nicht so, dass du jetzt sagst, oh, wie geht's da unbedingt weiter? Aber es ist halt da.
Ja, wobei natürlich leicht und locker ist auch wiederum ein bisschen falsches Wort, weil natürlich auch hier Sean Spears wollte Joey Janela die Zunge rausreißen. Na, lassen wir mal so einfach so dahingestellt. Jetzt zuletzt bei Dynamite gab es natürlich dann nochmal ja die Attacke von Sean Spears eigentlich gegen, wie heißt der, Brandon Cutler, soll es jetzt geben sollen. Und Joey Janela hat hier den Save gemacht. Da ist schon Intensität in der Fehde drin. Und ich erwarte mir auch hier, Joey Janela-Style, ein bisschen Chaos. Nicht so viel, aber wir wissen auch, und das mag ich eigentlich hier und da ganz gerne, dass bei AEW auch manchmal so ein bisschen die Regeln ein bisschen lockerer gelassen werden. Und gerade wenn Joey Janela dabei ist, erwarte ich eigentlich auch, dass das kein straightes Catch-as-Catch-Can-Wrestling-Match wird. Erwartest du dir auch hier so ein bisschen Chaos?
Ja, also ich denke mal schon, dass auch die Regeln ein bisschen gebeugt werden, sagen wir mal einfach so.
Ja, genau so.
Und ja, es passt ja auch zu ihm. Er ist ja auch einfach der wilde Durchgeknallte und ich glaube halt, er wird halt den Stuhl irgendwann mal benutzen.
Ja, weil das deutet sich natürlich jetzt auch schon ganz stark so an. Also mein Tipp ist, dass hier ein Sean Spears overgehen wird, weil ich finde, der braucht das momentan. Der bringt eigentlich sehr, sehr vieles mit. Ich bleib dabei, er sollte sich ein bisschen von dieser Ten-Geschichte lösen. Das hat er jetzt ja auch im Match gegen Brandon Cutler wieder einige Male eingesetzt, irgendwie zum Verhöhnen. Finde ich, sollte er so ein bisschen davon wegkommen. Aber also mein Tipp ist hier auf jeden Fall Sean Spears. Was ist deiner?
Ich tippe auf Joey Janela.
Okay.
Also ich glaube, bei Sean Spears ist es eher der Routinier, den man jetzt nicht unbedingt ich meine, wie lange gibt's die jetzt? 5, 6 Wochen? Dynamite 5 Wochen sind es jetzt?
6. Ausgabe war es, ja.
Ja, man hat ja Zeit, also ist klar, er ist nicht mehr der Jüngste, aber ich glaube, er ist dann jemand, der zwischendrin mal einen Push kriegen wird. Aber jetzt gerade ist, glaube ich, Joey Janela eher gefragt. Ist mein Tipp.
Gut, schauen wir mal, sind wir uns nicht einig, zur Abwechslung mal, weil ich bin jetzt auch kein, ich weiß, ich bin ja auch kein großer Joey Janela-Fan, aber ich muss sagen, dass er mich bei AEW, also er nervt mich nicht so ab, wie er das schon früher mal in anderen Promotions getan hat. Ich finde, man hat eine ganz gute Nische für ihn da gefunden und in gewissen Situationen funktioniert er auch. Also selbst für mich, dass ich jetzt nicht sage, oh mein Gott, ich schalte gleich um, sondern dass ich eher dann dabei bleibe. Deswegen mal schauen. Ich erwarte mir hier aber auch, wie du schon gesagt hast, einfach ein solides Match, was dann eben in der ja, in der Midcard oder in der Undercard sogar stattfinden wird. Machen wir weiter mit einem Kampf, den ich eigentlich als absolut klassischen Opener hier eben sehe. Ist auch jetzt erst kürzlich angekündigt worden. Es ist der Three-Way um die AEW World Tag Team Championship. Und da haben wir natürlich die Champions, das sind SoCal Uncensored, SCU, Frankie Kazarian und Scorpio Sky, gegen die Lucha Bros und gegen Private Party. Ich muss dich erstmal gerade ganz kurz was fragen. Jetzt bei Dynamite, da hatten die Jungs ja alle hier die Medaillen um den Hals. Wie fandest du das?
Ich fand das ein bisschen verstörend.
Okay.
Nein, aber es war süß, aber ich finde auch, das Triple Threat, das fühlt sich jetzt auch nicht so notgedrungen an, sondern irgendwie sogar logisch. Weil Das sind halt die drei Teams, die in dem Tournament eigentlich auch ja meisten over waren.
Ja. Man hat da ja, da sprechen Shaggy und ich ja auch im Match of the Week übrigens relativ lang und breit drüber. Da sprechen wir nochmal über das Tag Team Tournament und im Speziellen dann auch nochmal über das Finale. Ich finde, man hat einen guten Job gemacht, hier ganz viele Tag Teams irgendwie in Fäden zu verstricken oder die so darzustellen, dass du sie interessant findest. Private Party sind natürlich da so die Shooting Stars gewesen. Die Lucha Bros waren die klaren Favoriten, die noch dazu eben innerhalb dieser Fehde mit SCU natürlich auch klare Kante gezeigt haben, und SCU waren so ein bisschen die, ja, nicht die Shooting Stars, das wäre kompletter Blödsinn, das eigentlich so zu sagen, aber sie waren so ein bisschen das Überraschungsteam. Ich habe nicht erwartet, dass die gewinnen. Und deswegen
passt das ja keiner, aber die haben ja auch noch eine Storyline halt gehabt mit der Verletzung, genau. Und so ein, ja, da hat man halt echt was über Wochen aufgebaut, womit trotzdem keiner gerechnet hat.
Ja, eben. Also ich habe die überhaupt gar nicht in einem Feld da gesehen. Ich freue mich da super drüber und ich finde die auch toll. Deswegen bin ich da komplett bei dir. Ich finde auch, dass die drei Teams hier, die haben es verdient. Da hätte auch kein Dark Order oder Best Friends oder was auch immer. Die hätten da nicht wirklich reingepasst, sondern du hast jetzt hier diese drei Teams. Und da erwarte ich mir einfach nur, wie wir es jetzt schon die letzten paar Male bei Dynamite gesehen haben, da will ich einfach 10, 12, 15 Minuten Vollgas und spektakuläre Aktionen, und am Laufenband fliegen irgendwelche Leute durch den Ring. Ich glaube, das ist der Anspruch, den wir hier ins Match haben müssen, oder?
Ja, das ist auch für mich ehrlich gesagt ein Match of the Night-Kandidat. Okay. Nicht nur wegen den Spots, sondern ich glaube, die drei können es zusammen hinkriegen, dass da auch richtig Spannung reinkommt. Und ich freue mich da auf das Match wie Bolle. Also, ja, ich muss aber dazu sagen, das Tag-Team-Tournament, ich fand das eh schon richtig stark und unterhaltsam. Und hier ist es eigentlich sogar, wenn es Fantasy-Booking gibt, dann hätte ich das sogar so gebookt, diese drei zusammen.
Alle drei zusammen.
Alle drei zusammen, und es wird eine Menge Spaß geben für alle drei.
Dein Tipp?
Boah, das ist nämlich schwer. Das ist richtig schwer. Ich glaube, es gibt einen Titelwechsel. Und zwar nicht Lucha Bros, sondern Private Party.
Oha.
Also so richtig von einer Überraschung zur nächsten.
Oha. Ich wähle mal den sicheren Weg hier an der Stelle. Ich sage eine Titelverteidigung, und zwar durch einen Pinfall an einem von den Jungs von Private Party. Also ich glaube, dass SCU hier das Ding gewinnt.
Aber ich möchte mal kurz einwerfen, dass Private Party den besten Finisher aller Tech-Teams hat. ich finde, das sieht so bestialisch gut aus jedes Mal.
Ja, der macht auch riesig Spaß hier, der Hurricane Runner in den RKO oder in den Cutter, je nachdem, wie man es gerne hätte. Kann man schon so machen, sagen wir es mal so. Nächstes Match auf der Card. Wir haben noch das Match um die AEW Women's Championship zwischen Championess Rio und Emi Sakura. Auch hier, die beiden trafen jetzt in der letzten Ausgabe ja im Tag Team Match aufeinander. Mir hat übrigens Shana da super gut gefallen. Die mag ich ohnehin sehr gerne. Ich hoffe, dass die häufiger zum Einsatz kommt. Ja, muss ich sagen, das fühlt sich für mich leider wie sehr random an, dass man hier dieses Match bookt. Ich muss auch sagen, das interessiert mich überhaupt gar nicht. Ich erwarte mir da ein gutes Match, aber da ist für mich null Spannung drin. Für mich wird das eine klare Titelverteidigung.
Ja, das Ende von Dynamite, von dem Match, lässt zumindest darauf schließen. Mein Problem ist hier vor allen Dingen, dass du halt einen Champion hast, der bei mir gar nicht funktioniert. Weil mir fehlt irgendwie der Hintergrund, warum ich jetzt zu ihr halten soll. Das hatte bei ihrem Titelgewinn funktioniert. Also da war sie halt einfach die Unterlegene und Co. Aber ich will das halt nicht jede Woche sehen. Also mir fehlt da einfach irgendwie mal ein Charakter. Emi Sakura, ich finde die gut im Ring. Ich finde im Übrigen auch das Gimmick gut.
Weil du auf Frauen mit Schnurrbärten stehst.
Nein, weil ich Queen gerne mag.
Ja, kann ich verstehen.
Also ich denke, es wird ein gutes Match, aber wie du halt schon sagst, es ist halt irgendwie so random. Also das ist halt das Problem, was halt die Division hat, die Frauen, in meinen Augen, dass halt einfach eine Storyline fehlt und eine richtige Motivation, außer halt, ich will den Titel.
Ja. So ist es dann eben leider. Also wenn wir uns da mal anschauen, es ist ja wirklich so, dass sie eigentlich ein Match gewonnen hat. Und das war ein Four-Way bei Dark gegen Penelope Ford, gegen Ellie und gegen Shady Gibbs. Ja, das ist mir ein bisschen zu wenig, dass man dann da schon ein Titelmatch draus macht, draus kriegt. Also auch wenn sie jetzt noch mal zuletzt jetzt bei Dynamite das Tag-Team-Match hier gewonnen hat, ist okay, aber das ist für mich so ein bisschen zu kurzfristig gedacht. Und gerade wenn man bei AEW betont, hier bei uns zählen Siege und Niederlagen was, dann ist das ein bisschen zu wenig. Aber
ich glaube, das Match wird eh noch für was anderes benutzt. Oh. Und zwar für Brandi Rhodes.
Ja.
Und wenn Karma. Sie aus dem Kong rauskommt.
Genau, aus dem Kong, nicht Karma. Das war woanders.
Ja. Weil da gibt es halt jetzt seit zwei Wochen, also vor zwei Wochen gab es eine supergeiles Promo-Video. Diese Woche gab es halt wieder Hintergrund, okay, es ist klar, wer da auftritt. Die haben jetzt im Übrigen auch einen Background. Ich verstehe das jetzt, was die Motivation ist und wer welche Rolle spielt. Und ich glaube, dass die beiden zum Ring kommen werden. Und dann geht die Fehde nämlich los zwischen Wyo oder Wyo.
Rio.
Wie spricht man sie aus?
Rio.
Wyo. Gegen Awesome Kong, beziehungsweise Brandi Rhodes. Ich weiß nicht gegen wen, aber ich glaube, das ist halt der Startschuss.
Und dann hätten wir auch wieder eine klare Verteilung mit der Unterlegenen, mit dem Underdog gegen die Maschine.
Genau. Und dann funktioniert es wieder.
Ja, und dann könnte es auch wieder interessant werden. Aber also wenn das so wird, wie du es jetzt gerade gesagt hast, und das mehr eine Mischung aus Match und Segment wird, ich glaube, dann fände ich das gut. So ist es mir ein bisschen zu wenig. Aber ich gehe tatsächlich mal nach diesem Vorschlag, den du gerade unterbreitet hast, gehe ich tatsächlich mal mit dir mit und sage, es wird vielleicht einfach ein No-Contest werden.
Ja, tut keinem weh.
Gut. Machen wir weiter. Wir haben noch Hangman Adam Page gegen Pac. Die Fehde beschäftigt uns ja schon ein bisschen länger. Pac hat auch noch mal hier eine schöne Promo zuletzt gehalten gegen Hangman Adam Page. Es gab die Attacken der beiden gegeneinander. Also da ist auch ordentlich Zunder in der Fehde und das haben wir auch bei Dynamite noch mal gesehen.
Und ich will dich kurz unterbrechen.
Unterbreche mich kurz.
Ich möchte einmal sagen, wie unfassbar stark Pac ist.
Ja.
Also wie der bei AEW aufblüht und das ist jetzt nicht so, dass du auch nur ansatzweise an seine Körpergröße denkst oder sonst was, sondern das ist schon, ja, Main-Event-Material, so tritt er zumindest auf.
Ja.
Und ich finde die Darstellung fantastisch, ob während der Matches oder die Promos, das ist richtig, richtig großes Kino.
Ja, und er wird ja auch extrem gut dargestellt, ne? Also allein der Sieg gegen Kenny Omega war natürlich da schon mal ein großes Ausrufezeichen. Bei der ersten Ausgabe von Dynamite hat er ja eben auch schon Hangman Page schon mal besiegt.
Und er ist
auch
unbesiegt.
Genau, er ist unbesiegt auch noch. Also das ist schon eine große Nummer, was man da mit ihm vorhat. Und absolut verdient. Ich bin auch ein großer Fan von ihm. Ich finde, er verkörpert diese Rolle des Bastards sehr, sehr gut. Und da ist mir auch vollkommen egal. Die sind ja alle nicht so riesig groß. Wir haben ja keine Big Men bei AEW, so im klassischen Sinne. Wenn wir jetzt mal hier Jack Hager mal außen vor lassen und vielleicht noch einen Dustin Rhodes. Aber das sind eben auch keine Big Men, wie ich sie so.
Ja, die kommen ja jetzt erst noch.
Ja, eben. Und deswegen, also ich freue mich auf dieses Match. Ich freue mich auf das Match. Ich glaube, das wird ein technisch gutes Match. Mein Problem ist eher, dass ich nach wie vor mit Adam Page nicht so viel anfangen kann, weil auch hier hat man mir noch nicht gezeigt, was die Beweggründe sind, was die Motivationen hinter ihm sind. Mir fehlt da noch die Persönlichkeit und die Ausstrahlung. Wie ist das bei dir?
Exakt genauso, wie du sagst. Aber das merkst du auch beim Publikum. Also ja. Er connectet einfach noch nicht. Man will mit ihm Großes machen. Das merkst du, aber irgendwie funzt es halt noch nicht. Die Promo, die er jetzt gehalten hatte, zuletzt, wo er halt auch mal ein böses Wort benutzt hat, das hat schon ein bisschen mehr funktioniert. Das hat er mir gezeigt, okay, der Typ hat halt Ecken und Kanten, das ist halt nicht so der Netteste. War ein Anfang. Ich fand übrigens gut, dass Pack drauf in der Promo eingegangen ist, von wegen so, oh, jetzt hast du ein böses Wort gesagt und denkst wohl, jetzt bist du einer. Fand ich toll. Also, er braucht auf jeden Fall Background. Und ich finde auch, hier, Pack hatte, als er Gastkommentar war, sehr oft betont, dass er ungeschlagen ist und darauf hingewiesen. Und ich finde, darauf sollte man eigentlich aufbauen und ihn weiterhin gewinnen lassen, dass, wenn er irgendwann verliert, das eine große Nummer wird.
Ja. Und das, fände ich, wäre eben auch hier ein Fehler, ihn hier verlieren zu lassen. Einen Adam Page, ich meine, klar, der bräuchte irgendwo einen Sieg, aber ich glaube nicht, dass das derzeit was an seinem Stellenwert ändern würde, sondern ich glaube, dass der tatsächlich eine komplette Neuausrichtung braucht. Ich glaube auch, dass dieses Cowboy-Gimmick, was er derzeit verkörpert, dass das aus der Zeit gefallen ist, dass das nicht mehr genau dazu passt, was AEW und was das moderne Wrestling ausmacht. Ich glaube, den musst du eigentlich irgendwann dahin bringen, dass er sagt, hör mal, ich lege das jetzt alles ab. Ich bin nicht der Cowboy oder sonst irgendwas. Ich bin das nicht. Ich bin Adam Page. Ich bin vielleicht Hangman Adam Page, aber das hat nichts mit Cowboy zu tun, sondern ich bin einfach nur ein harter Typ, der hier Gold gewinnen will oder sonst irgendwas. Ich glaube, da
ich
muss...
Ich bin da voll bei dir. Er braucht auf jeden Fall ein anderes Gimmick, beziehungsweise einfach dieses Gimmick muss halt weg mit dem Cowboy. Andererseits auch, ihm würde die Niederlage nicht wehtun. Also er hat, glaube ich, einen Rekord von 3-2. Ja, mein Gott, dann wird es halt 3-3 draus.
Deswegen, also mein Geld geht hier auf Pack bei dir.
Ja, ja, auch.
Sehr gut. Dann haben wir noch ein Match, auf das ich mich freue. Und das ist übrigens mein Kandidat, also mein Sleeper für das Match of the Night. Das sind die Young Bucks gegen Santana und Ortiz. Ich mag ja Santana und Ortiz unheimlich gerne. Ich finde auch die Young Bucks mittlerweile echt gut, weil ich finde, die haben sich krass entwickelt, auch in den letzten Jahren nochmal, haben dann nochmal einen Sprung gemacht, wirklich von den Spot Monkeys zu gestandenen Wrestlern, die Geschichten erzählen können, die Persönlichkeit verkörpern können und all das.
Und das, was ich bei denen toll finde,
sag's mir.
Das sind eigentlich Faces, verhalten sich aber nicht immer wie Faces. Also du hast dann manchmal auch Momente, wo halt das Publikum auch buht.
Ja.
Und das finde ich total spannend. Weil das ist halt ein Team mit so ein paar Kanten, wo du halt nicht immer ganz sicher bist, von wegen so, oh, schreiten sie gerade in die Linie oder ist das nicht gerade zu arrogant? Und dann halt wieder spektakulär. Also, ja, gerade jetzt, das Match ist ja auch aufgebaut. Das hat ja wirklich einen Hintergrund, eine absolut, Motivation. Ja. Und generell muss man jetzt sagen, eigentlich so der letzte Drittel der Card, das ist ja eigentlich eine große Storyline.
Ja.
Und ja, also, klar, auf das Match freue ich mich auch mega und das wird auch wahrscheinlich fantastisch.
Also, die Young Bucks hier natürlich in der, trotzdem auf der guten Seite natürlich. Santana und Ortiz natürlich Teil des Inner Circle. Du hast richtig gesagt, die Fehde zwischen den beiden Teams, die geht ja schon seit Ewigkeiten gefühlt hin und her jetzt irgendwo. Und das muss ja kommen, dass diese Auseinandersetzung zwischen den beiden hier eintrifft. Ich hätte mir hier fast noch eine Stipulation gewünscht. Deswegen glaube ich auch, dass hier Ortiz und Santana gewinnen und das nur der Auftakt einer Fehde ist. Weil die Young Bucks, ich meine, klar, die haben jetzt schon ein paar Niederlagen hier eingesteckt, ne, Private Party und so, aber ich finde, die brauchen jetzt den Sieg nicht unbedingt, während Santana und Ortiz den eigentlich brauchen, um sowohl dem Stable Inner Circle als auch sich selber ein bisschen Kredibilität zu verleihen und zu sagen, ja, wir sind hier und wir sind eine Macht und uns müsst ihr ernst nehmen. Deswegen bin ich hier bei dem Inner Circle und bei Santana und Ortiz.
Ja, Inner Circle muss auf jeden Fall gestärkt werden. Ich hätte es am liebsten, dass die gewinnen, aber nicht clean, sondern dass halt einer von den beiden anderen, die halt nicht auf der Karte sind,
ja,
vielleicht der Grund ist, weshalb es halt den Sieg gibt. Und dann ist das halt eine Motivation, warum es eine Stipulation gibt. Ich finde es gut, dass es keine Stipulation gibt, weil sie gibt es ja ganz am Ende. Und ich glaube, das ist, glaube ich, wichtig, dass es halt, dass die so hervorgehoben wird.
Genau, ich glaube, das wollte ich auch gerade eigentlich damit ausdrücken, sondern ich wollte, dass die der Inner Circle hier quasi gewinnt auf unfaire Art und Weise und dass dann einfach die Fehde weitergeht und dass man hier nochmal an Intensität einfach dazu gewinnen kann. Dann kannst du ja immer noch, also das sind ja beides Teams, da bietet sich ein TLC-Match oder wie auch immer man das dann bei AEW nennen wird. Sowas bietet sich ja einfach bei den beiden Teams an und das kann eben richtig, richtig stark werden einfach. Und ja, da habe ich nichts gegen. Mag beide Teams sehr gern. Ich erwarte mir hier wirklich ein hochklassiges Tag-Team-Match. Auch ein Tag-Team-Match, was vielleicht ein bisschen mal aus diesem wir haben kein Regelwerk Tag-Team-Matches, was wir derzeit sehr, sehr oft bei AEW sehen, dass da so ein bisschen ausbricht, was vielleicht ein bisschen mehr Psychologie mit reinbringt. Das fände ich mal ganz angenehm, weil mir sind diese Vollgas-Tag-Team-Matches, die sind zwar geil, aber es ist eben auch gerade ein bisschen viel, sodass die auch in sich alle ein bisschen ähnlich wirken.
Jein. Ich weiß, was du meinst. Das liegt daran, dass beim Tournament halt gerade die Teams in die letzten Runden kamen. Im Tournament selber war ich halt ein Fan von dem Turnier, weil jedes Match anders war. Und da gab es halt eben auch klare Matches, die eher traditioneller waren, den Regeln entsprechend. Und ich hoffe halt in dem Falle hier auch, dass es halt wirklich um die Regeln geht. Weil umso größer ist dann halt auch die Wirkung, wenn am Ende durch eine unfaire Aktion man gewinnt.
Das stimmt. Schauen wir mal. Also mein Tipp ist hier auf jeden Fall Santana und Ortiz.
Ja, muss. Nein, Inner Circle ist einfach, ich finde das Stable übrigens richtig gut. Es funktioniert übrigens auch mittlerweile bei der Quad sehr gut, weil bei der letzten Dynamite-Ausgabe gab es gleich drei Schilder nach dem Motto hier Inner Circle for Life und sowas.
Ja.
Also da baut sich gerade was auf und die brauchen vor allen Dingen Siege, Siege, Siege.
Ja, Genau, das ist es einfach, dass die, gerade in Heel-Stable, musst du eben dominant platzieren, damit das entsprechend ernst genommen wird. Ich fand auch den Brawl, den wir jetzt gerade eben schon gesehen haben und angesprochen haben bei Dynamite, den fand ich top. Das hat richtig Laune gemacht, auch auf dieses Match und auf die anderen Matches eben auch. Da ist Intensität drin, aber in der Circle, Sammy Guevara haben wir natürlich da noch dazwischen und eben Jack Hager eben auch. Bin ich eigentlich der Einzige, der sich das verstört gefunden hat, dass, ich glaube, Jim Ross immer gesagt hat, Sammy G. Ich habe mich ernsthaft gefragt, ob Sammy G, Shorty G und Ali G vielleicht einfach so ein Stable demnächst gründen, die Gs.
Die Gs. Oder die Bee Gs. Ja. Ja, ich finde es auch ein bisschen komisch, aber vielleicht hat er einfach, findet er den Namen zu lang. Er braucht im Übrigen auch unbedingt mal Siege.
Ja.
Ich mal sagen.
Ich habe gerade gedacht, du meinst JR, der Siege braucht.
Nee, JR, der hat schon genug Siege.
Ja, weiter geht's. Was glaubst du, wie werden die hier den Main Event aufteilen? Werden sie wirklich sagen, weil das Match zwischen Jon Moxley und Kenny Omega, weil das ja non-sanctioned ist, glaubst du, das packt man ans Ende oder packt man das irgendwo davor?
Nein, also die Hauptstoryline von Dynamite ist für mich wirklich die um den Titel mit Jericho und Cody Rhodes und das ist zu groß, das muss das Finale sein.
Ich glaube eben, dass man hier auf Omega gegen Moxley hinaussteuern wird. Einfach, dass man sagt, so, die Show offiziell endet jetzt. Ne? Wer möchte, darf jetzt die Halle verlassen. Mütter, schickt eure Kinder ins Bett. Ne? Männer, haltet euren Frauen die Augen zu. Es wird blutig oder sonst irgendwas. Und ab jetzt, da geht's rund. Und die offizielle Show endet hier. Und die endet nämlich natürlich dann offiziell mit Cody gegen Jericho, aber danach kommt dann eben noch Moxley gegen Omega. Mein Tipp.
Ich bin gespannt. Also ich sag mal so, egal welches von den beiden Matches, die sind beide so gut aufgebaut, ja, dass sie auch beide Main Event fähig und würdig sind.
Ja.
Also ohne Wenn und Aber. Das ist, egal welches von beiden kommt, man wird sich auf jeden Fall auf das nächste Match freuen.
Ja. Und was man hier eindeutig sieht, ich meine, wir haben hier.
Welches reden wir jetzt überhaupt?
Ich wollte gerade noch einen anderen Bogen schlagen, aber wir haben hier drei Wrestler, die wir noch vor zwei Jahren, einem Jahr, noch bei WWE gesehen haben, wo wir gesagt haben, boah, ey, also ein Jon Moxley, pff, ne, Cody Rhodes, Stardust, oh, ja, ne, gut, das ist schon ein bisschen länger her, ist mehr länger her als zwei Jahre. Aber ja, ist ja ganz okay, Jericho, ja, die Liste ist ja ganz nett, aber so im Ring passt das hier überhaupt nicht mehr. Ne? Also wir haben eigentlich hier so drei WWE-Mitkader plus Main-Eventer, wenn du noch Jericho mit dabei nimmst, die jetzt aber hier wirklich alle drei komplett neu Feuer entfacht haben und die, wo ich sage, das sind komplett neue Persönlichkeiten und ich hätte nicht gedacht, dass mich das Match mit Cody Rhodes gegen Chris Jericho, nämlich damit fangen wir jetzt an, dass mich das so abholen würde, wie es das hier getan hat. Ich habe ja so ein bisschen geschimpft im Vorfeld, ja, das hat man so früh schon angekündigt, das gefällt mir nicht, aber man hat das so clever gemacht, das so emotional aufgebaut, egal ob es die Attacke auf Dustin Rhodes gewesen ist, die Promos, die Vertragsunterzeichnung. Ich habe da mega Bock drauf. Ich weiß, das wird nicht das geilste Match, was wir auf der Card sehen, von der puren In-Ring-Action, aber ich glaube, das wird das emotionalste und vielleicht das intelligenteste Wrestling-Match, was wir auf der Card haben werden.
Da bin ich ziemlich bei dir. Also, Chris Jericho im Ring, muss ich nicht immer sehen. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe auch damals nicht gedacht, dass Cody gegen seinen Bruder ein 5-Star-Match abliefert.
Ja.
Und ich traue denen zu, dass sie halt genau wissen, was ihre Schwächen sind und eine Story erzählen. Weil davon lebt ja auch die Promo, beziehungsweise die ganze Fehde, dass sie halt eine Geschichte erzählt haben. Und das auf unglaublich fantastische Art und Weise. Ich finde, Chris Jericho ist das Beste, was passiert hätte können für AEW als Champion, als allerersten Champion. Weil der ist halt nicht nur ein würdiger Titelträger, sondern der hebt das Ganze dermaßen hoch und der spielt seine Rolle perfekt. Du hast ja vorhin gesagt, ja, die drei von vieren hatten wir bei WWE und da waren sie ja nicht so mega zuletzt. Stimmt, aber du merkst vor allen Dingen hier, die haben richtig Bock. Gerade auch ein Chris Jericho merkst du ja an, der sprüht ja vor Kreativität sondergleichen. Auch die letzte Video-Vignette. Die Selbstironie und Co., du weißt ganz genau, die haben sich dabei was gedacht. Er wollte das und er hat da voll Bock drauf. Und das funktioniert. Auch jede Promo selbst auch wieder mit dem Publikum interagiert. Chris Jericho ist echt der beste Heel-Champ, den man jetzt hätte haben können. Im Ring ist mir das relativ wurscht sogar, dass er halt nicht mehr so der Beste ist. Aber er ist halt jemand, der es auch schafft, dass du ihn eigentlich liebst und hasst zugleich. Und das ist verdammt gut. Und bei Cody Rhodes, da haben sie es halt wirklich geschafft. Er ist der Star der Liga. er tritt auch als solches auf, ohne dass es mal mich nervt. Und das Ganze ist halt nicht nur ein Match um den Titel, sondern im Grunde genommen fühlt es sich nach mehr an, als wenn es halt quasi um die Ehre der Liga geht, um die eigene Ehre, um halt genau mit diesem Vorurteil, was halt jeder dachte, als AEW gegründet wird, von ja, okay, Cody hat das Sagen, also wird er vielleicht einen auf Triple H machen, dann sehe ich jetzt die ganze Zeit einen Titel reinbucken, dass das halt so offen angesprochen wird. Genauso wie das Alter von Jericho, dass das halt offen angesprochen wird. Ich finde das fantastisch.
Ja, aber Jericho ist auch in dem besten Alter seines Lebens und nicht zu vergessen ist er der jüngste AEW-Champion aller Zeiten.
Ich fand das super.
Das war schon ganz, das war schon geil. Also das hat mir auch riesig Spaß gemacht. Ich will hier, bevor wir zum Tipp hier kommen, noch ganz kurz, es gibt ja zwei Stipulationen hier eigentlich. Zum einen ist es ja natürlich das, was du schon angesprochen hast, ne? Wenn Cody hier eben verliert, wird er nie wieder um den Titel antreten. Was aber auch noch natürlich hier der Fall ist, es wird drei, ja, Juroren geben, die, sofern das Match die 60 Minuten überschreitet, hier quasi abstimmen, bewerten werden, wer das Ding hier eben gewonnen hat, damit es kein Unentschieden gibt. Glaubst du, dieses Match geht über die Stunde?
Ja, ich traue es denen zu und ich fände das, wenn ich komme jetzt halt zu meinem Tipp, beziehungsweise meine Hoffnung. Ich hoffe nämlich, dass Chris Jericho gewinnt. Und das Beste, was halt passieren könnte, wäre halt, dass man die Story im Grunde genommen weiterführt, dass die Juroren entscheiden, 2-1, und rauskommt, dass halt einer quasi, ja, auf der Seite von Chris Jericho war, dass der dahinter steckt. Das ist eigentlich keine faire Niederlage, sondern es ist halt wieder Betrug gewesen. Ja. Und das würde halt beiden eigentlich helfen. Also ich glaube schon, dass es ein sehr langes Match wird. Ich hoffe vor allen Dingen, dass es ein emotionales Match wird. Es wird immer wieder, da bin ich mir sehr sicher, Pausen geben. Es wird kein schnelles Match.
Ja.
Ich weiß auch nicht, ob vielleicht mal Brüderchen vielleicht rauskommt oder so. Also das ist halt quasi so ein bisschen Booking nach dem Motto, ja, Inner Circle versucht reinzukommen, dann, AEW Elite hält dagegen, sorgt dafür, dass wieder Ruhe ist. Muss man gucken, aber ich traue denen zu, dass die halt wirklich diese Stipulation nicht ohne Grund gewählt haben mit den Juroren.
Es wäre schon ein bisschen merkwürdig, wenn man hier so einen Knochen uns hinwirft und am Ende gewinnen sie halt, oder geht das Match irgendwie eine Viertelstunde oder 20 Minuten und dann ist es vorbei und fragen uns, warum haben sie jetzt die Juroren hier reingeschleppt. Ich bin gespannt, ich kann mir ganz schwer einen 1-Stunden-Match zwischen den beiden vorstellen. Ich meine, das sind zwei Könner, das wissen wir. Die bringen eigentlich alles mit, aber natürlich ist ein Jericho eben nicht mehr der Jüngste. Und ob man den nochmal durch eine Stunde hier durchgeschleppt kriegt, schwierig, bei allem Respekt für Chris Jericho. Also, ich finde die Variante, die du sagst, gut. Ich habe aber einfach Angst vor einer Stunde, vor so einem langen Match. Aber schauen wir mal.
Ja, man muss das ja gut verpacken. Ich hoffe halt einfach wirklich, dass die beiden sich der Schwächen bewusst sind.
Ja.
Und ich glaube, das kann halt sehr viel ausmachen, wenn man halt realistisch betrachtet, ich kann jetzt halt nicht mehr das und das und so, wir müssen das halt kaschieren. Und die beiden haben ja so viel Erfahrung, dass sie eigentlich wissen könnten, wie man das macht.
Das stimmt. Wie gesagt, das können bringen sie beide mit und ich bin gespannt. Deswegen, also mich macht halt diese Stipulation eben auch ein bisschen stutzig. Ich tippe aber hier auf jeden Fall auch auf eine Titelverteidigung von Chris Jericho. Das ist für mich schon mal fix.
Allein schon mal die Mutter von Cody Rhodes da sein wird.
Genau. Und ja. Dann kommen wir zu dem letzten Match. Ich sag nicht dem Main Event, sondern zum letzten Match des Abends. Es ist das Lights Out Match und es ist unsanctioned und es ist Jon Moxley gegen Kenny Omega. Das ist, glaube ich, die Fehde, die am längsten aufgebaut ist hier, die am härtesten und verrücktesten aufgebaut worden ist. Wir erinnern uns an den Sturz von Kenny Omega, von den Casino-Chips. Wir haben gesehen, wie Kenny Omega durch einen Glastisch geht. Wir haben Baseball-Bats gesehen. Wir haben Baseball-Bats mit Barbed Wire gesehen. Wir haben Besen mit Barbed Wire gesehen. Und jetzt kriegen wir dieses Match.
War ein echter Barbed Wire, ne? Du hast es nämlich gesehen bei Dynamite, dass Omega, meine ich, hat sich ordentlich geschnitten, nur als er das Ding festgehalten hat.
Ja, ich erwarte mir hier eine absolute, weiß ich nicht, ein absolutes Massaker eigentlich. Also ein blutiges Match, wo beide komplett verrückt sind und einfach über die Grenzen des guten Geschmacks hinausgehen. Das machen die ja beide gerne. Ich mag die Art und Weise auch, wie man hier einen Jon Moxley dargestellt hat, wo er auch gesagt hat, was, ihr schiebt mich hier, steckt mich hier wieder in so eine Schublade. Und wenn er das wollt, dann könnt er das gerne haben. Diese Intensität, die er da an den Tag gelegt hat, das ist schon sehr, sehr stark, muss ich sagen.
Ja, vor allen Dingen dieses wieder offen ansprechen, was eigentlich jeder Fan sieht oder fühlt. Und dann damit spielen. Das finde ich sehr gut. Ich fand eben zuerst bei Dynamite total hirnrissig, halt diesen Draw zu machen. Am Ende der einen Show.
Ja.
im Nachhinein fand ich das aber aus mehreren Gründen sehr cool. Und in dem Fall hat man das halt auch für John Moxley genutzt, für den Charakter. Und dadurch habe ich richtig mal, sagen wir mal, den Psycho rausgeholt aus ihm.
Ja. Ich mag das extrem. Ich habe schon bei der ersten Ansetzung dieses Matches gesagt, ja, das ist das Match, auf das ich mich am meisten freue. Und hier ist es eben auch, also ich bin da riesig heiß drauf. Auch dass das Match einmal schon mal abgesagt worden ist und jetzt erst stattfindet, das hat der Fehde kein bisschen geschadet, sondern es hat die ganz im Gegenteil noch viel intensiver gemacht. Und ich glaube, ich kann mir gar nicht in meinem Kopf ausmalen, wie das vonstatten gehen wird. Ich bin da sehr gespannt drauf und ich erwarte mir einfach eine Schlacht. Anders
kann ich da kurz aussehen. Was fragen?
Ja.
Ich bin nämlich nicht so versiert, was Kenny Omega angeht.
Ja.
Hat er denn viele blutige Matches gehabt in seiner Karriere?
Er hat auch blutige Matches gehabt. Also Kenny Omega hat auch vor allem sehr, sehr verrückte Matches natürlich gehabt. Ne? Also er ist schon jemand, der bei DDT, glaube ich, damals sehr oft, egal ob auf den Straßen oder sonst irgendwo, Matches bestritten hat. Also der ist jemand, der kann sowas mitgehen und der kann da auch wirklich ja mitziehen.
Was ich im Übrigen auch sehr cool finde bei der Fede, ja, zuletzt gab es halt eine Promo, wo du halt gesehen hattest, okay, John Moxley als Psycho, der ist ja ausgetickt, während er gesprochen hat, aber ein Gegenpart dazu, Kenny Omega, total ruhig und so und dann quasi nach dem Motto, ich freue mich drauf, diese Seite mal kennenzulernen. Ja, diese Provokante und ich glaube, in dem Match werden sich gegenseitig ziemlich provozieren auch.
Ja.
Und darauf freue ich mich.
Ich freue mich da auch drauf. Dein Tipp?
Ehrlich gesagt, vom Gefühl her würde ich sagen, Kenny Omega braucht mal dringend einen großen Sieg. Den hat er bislang noch nicht. Andererseits, John Moxley braucht den eigentlich auch. tippen ist schwierig. Ich tippe auf John Moxley, weil eigentlich würdest du damit diesen Psycho total unterstreichen nochmal und dass er halt, andererseits, wenn er verliert, kann er auch noch mehr austicken und sich noch mehr verurteilt fühlen. Ah, schwierig. Was sagst du denn?
Ich tue mich auch schwer, natürlich. Es ist aber unsanctioned, das heißt, es spielt ja auch nicht in die Win-Loss-Ratio mit rein. Ich habe gerade eben kurz mit dem Gedanken gespielt, ob das hier vielleicht auch ein Unentschieden werden könnte. Irgendwas total Beklopptes, dass beide einfach nicht mehr aufstehen und der Kampf wird einfach abgebrochen.
Ja, das machen sie nicht.
Das glaube ich halt eben auch nicht. Deswegen sage ich einfach mal John Moxley.
Jawohl.
Aber aus dem Bauch heraus einfach nur. Also ich verspreche mir auf jeden Fall hier von dem Event eine gute Show. Also klar, Undercard ist ein bisschen, aber die Uppercard und die Top-Matches sind halt wirklich auch echt gut aufgebaut. Und ich glaube, da können wir uns auf was freuen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ab zweiter Hälfte wird das fantastisch. Ich finde halt das Three-Way-Tag-Team-Match, das wird auch mal richtig, richtig stark. Bei den Frauen, ja, ich sag mal so, wird halt nicht wehtun. Ich hoffe da, dass es nicht zu lang geht und dass man das halt vor allen Dingen nutzt. Aber ich glaube, das wird halt ein Pay-Per-View, wonach man echt zufrieden ist.
Ja, das hoffe ich auch und bin sehr gespannt drauf. Und damit beschließen wir hier erstmal ganz kurz den All Elite Wrestling Block und wechseln einmal rüber zur anderen Promotion, nämlich zur WWE. Wir haben da noch so ein paar kleinere Baustellen. Das wird jetzt ein relativ kurzer Block werden, wo wir einfach noch ein paar Punkte ansprechen. Und ich fange einfach mal mit dem einfachsten Punkt an. Das ist, Randy Orton hat seinen Vertrag verlängert. Ist jetzt 5 Jahre bei WWE. War ja klar, oder David?
Ja, er hat alles richtig gemacht. Er hat wahrscheinlich den Preis noch mal am Ende gut hochgetrieben. Ich denke mal, das wird auch sein letzter Vertrag sein. Und ja, die Summe ist nicht bekannt, aber der wird jetzt richtig schön ausgesorgt haben und alles ein bisschen wie zu erwarten war.
Ja, und Randy Orton ist, glaube ich, jetzt 39, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ja, er ist also 1. April 1980 ist er geboren. Das heißt, wenn der Vertrag ausläuft, dann ist er 44. Ob er dann nochmal wechselt, ist die eine Frage. Ob er dann überhaupt noch wrestlen muss, ist die andere Frage. Deswegen, der hat es richtig gemacht. Das Ganze war nur Rumgetrolle irgendwo, dass er da gesagt hat, ja, ich könnte ja auch dahin gehen. Oder das Schild mit dem Elite-Ding da. Alles Quatsch, der Typ ist einfach ein cleverer Geschäftsmann, muss ich einfach so ganz klar sagen. Apropos clevere Geschäftsmänner, David, du und Kai, ihr habt ja Crown Jewel in meiner Abwesenheit irgendwie hier besprochen. Niemand konnte aber ahnen, was dann im Anschluss passiert, nämlich dass ein Teil des Kaders von WWE erstmal noch in Riad hängen bleibt. Technische Probleme hieß es von Seiten von WWE. Andere Geschichten wurden von Seiten Dave Meltzers verlautbart. Ganz kurz, wie siehst du hier die Sache und Was sagst du dazu, dass dann WWE kurze Zeit später, nachdem diese ganzen Gerüchte aufgekommen sind, erstmal kundtut, ach übrigens, unsere Working Relationship mit Saudi-Arabien, die ist total dufte und es gibt jetzt 2 Events pro Jahr, was es übrigens auch schon in den Jahren davor gegeben hat.
Ehrlich, da kriege ich eigentlich nur Bauchschmerzen. Also das, was Dave Meltzer halt sagte, wo der Seth Rollins hat sich natürlich wieder eingeworfen, Social Media, alles Lüge und gar nicht wahr. Mein Problem ist dabei, man sollte immer vorsichtig sein, aber man hat ja währenddessen auch Twitter-Posts gesehen von den Wrestlern, die vor Ort waren oder die halt gerade nach Hause kamen, und da gab es ja auch einen Hashtag. Und ich glaube schon, dass da ein bisschen was dran war. Nicht nur ein bisschen, sondern dass es halt wirklich so war und dass halt viele Wrestler sich auch sehr unsicher vor Ort fühlten, gerade weil du halt in dem Moment merkst, du bist bei einem Regime, wo halt sehr viel, sehr schnell sich ändern und gefährlich werden kann. Ja, ist ja so. Also, ist wenigstens noch nicht mal lustig, sondern ich glaube, an deren Situation hätte ich echt Schiss bekommen vor Ort.
Ich sag mal so, ich habe letztens im Warteraum vom US Border Control gesessen, da habe ich mich so ähnlich gefühlt, glaube ich.
Ja, aber da warst du nicht in einem Land, wo halt irgendwie ein Journalist irgendwo beim Dokumente abholen abgemetzelt wurde. Also, ich glaube auch, dass beim nächsten Mal viele WWE-Stars sich weigern werden, oder dass die, mal ehrlich, da sind halt alle Frauen zu Hause. Ich glaube, dass da nicht jede Ehefrau das so lustig fand und das nochmal zulassen wird, dass die dorthin reisen. Man hat ja mitbekommen, oder zumindest hieß es halt so, dass halt das versetzt in Saudi-Arabien ausgestrahlt wurde. Dafür gab es dann auf einmal eine 60-Millionen-Überweisung. Dann lief es live. Und ich glaube, dass es Backstage gerade richtig kriselt. Und dass halt, es gab vor War ja auch ein großes Meeting mit allen Wrestlern, dass die WWE da versucht, ein bisschen Schadensbegrenzung zu machen. Sie haben halt diesen jahrelangen Vertrag unterzeichnet und abgeschlossen. Und wenn halt jetzt diese Zahlung dafür sorgte, dass eigentlich keine Partei das gebrochen hat, oder Saudi-Arabien das nicht gebrochen hat, ist es auch schwierig, aus der Nummer wieder rauszukommen. Zumal es um sehr, sehr viel Geld geht. Und ich glaube, dann ist es halt schon so, dass Saudi-Arabien wahrscheinlich Druck gemacht hat, von wegen, ja, wir stehen gerade doof da, das wollen wir so nicht, weil es geht ja auch um unser Image. Und WWE selber ja auch gemerkt hat, oh, das geht hier gerade ordentlich da hinten los. Aber ich glaube nicht, dass der Deal die 10 Jahre durchziehen wird, sondern dass es halt irgendwann den Abbruch gibt. Ich finde es eine sehr bedenkliche Situation. Also man kann ja gerne ein Kräftemessen machen, aber wenn du halt Leute auf dem Flughafen bzw. auf dem Flugfeld vom Gehen oder vom Wegfliegen gehindert werden, wegen dem einen Grund oder dem anderen, man hieß es ja auch, dass ein Wrestler ja sagte, dass selbst die Crew sagte, wir können da gerade kein technisches Problem feststellen, wir wissen nicht, was los ist. Also das fühlt sich halt so stark nach Diktatur, nach allem, was man eigentlich nicht möchte, dass ich da eher denke, bitte geht da nicht mehr hin, weil wer weiß, ob beim nächsten Mal nicht dann da Armeeleute stehen mit einer Waffe in der Hand und warten.
Ich zitiere Carl Anderson: Ihr könnt mir nicht genug zahlen, dass ich dahin wieder zurückgehe. Moment, das ist nicht die Wahrheit. Ich brauche noch einen zweiten Pool. Also von daher, ja, schwierige Geschichte. Es gibt
übel fand ich auch im Übrigen, Entschuldigung, nochmal letzter Einwurf. Es gab die Information, dass anscheinend halt die Topstars
ja
schon abgereist sind mit der eigenen Maschine. Und ja, ist irgendwo logisch, aber holy shit, ich glaube, jeder normale Worker, der sich den Allerwertesten aufreißt, der müsste doch gerade in der Arbeitsmoral dermaßen einen Tritt in die Klöten bekommen haben, sondergleichen.
Ja, deswegen hat ja auch dieses Top 20 hat ja die Runde gemacht auf Twitter. Ich sag dir auch ganz ehrlich, es ist aus Unternehmenssicht natürlich irgendwie nachvollziehbar, dass du sagst, hey, wenn wir eine Chartermaschine haben, hier ab rüber mit euch, damit da wenigstens ein bisschen Talent vor Ort ist. Aber natürlich ist es dann auf der anderen Seite auch eben so, dass du dafür Probleme und Moralverlust irgendwie bei den Zurückgebliebenen in Kauf nimmst. Ist absolut klar. Ich will gar nicht wissen, wie sich die Leute da gefühlt haben, die ja wirklich da 5-6 Stunden im Flugzeug ausgeharrt haben. Das sind ja auch alles großgewachsene Leute. Also das ist ja auch, also ich meine, die sitzen nicht in der Holzklasse da, muss man auch ganz klar sagen, sondern die werden da schon ihre Business-Seats haben. Aber
lass doch auch, dass die sehr lange vor dem Flugzeug standen.
Ja, eben.
Dass sie das verlassen mussten und da warten mussten, einfach nur stehen. Durften auch nicht ins Gebäude gehen, sondern mussten da stehen.
Ja, das ist alles nicht gut und ich kann mir gut vorstellen, dass es da auf jeden Fall Backstage-mäßig sehr rumort. Und zugleich eben diese Abhängigkeit von diesem Vertrag ist natürlich auch extrem stark, weil, wie du schon richtig gesagt hast, wenn du jetzt da einfach das Ding brichst, mal abgesehen davon, dass das natürlich dann auch wahrscheinlich Konventionalstrafen mit sich bringt für WWE, wenn die jetzt sagen würden, nee, wollen wir nicht mehr, du hast auch ein riesiges Loch in deinen Bilanzen. Das holst du nicht mal so schnell einfach da mal wieder rein, was du da eben aus Saudi-Arabien holst. Dann regen sich Aktionäre auf. und so weiter und so fort. Da dreht sich dann eben die ganze Spirale. Also
ja, man hat ja gerade, ich meine, das klingt jetzt doof, aber man könnte halt gerade merken, dass man sich ein bisschen sein eigenes Grab geschaufelt hat, wenn es doof läuft. Weil so gut die Kohle anfangs war, merkt man halt jetzt, es ist die erste Situation, wo du merkst, oh, da haben wir uns aber halt einen Partner ausgesucht, der halt richtig Druck machen kann. Und zwar mehr, als wir eigentlich vorhaben oder gedacht haben.
Ja, so ist es. Mal schauen, wie sich das in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Ich glaube, da kann man jetzt viel drüber spekulieren. Aber es ist auf jeden Fall eine schwierige Situation. Und ich glaube auch, dass WWE da den Imageverlust inzwischen auch sehr, sehr stark zu spüren bekommt. Wir haben das, glaube ich, vor einem Jahr oder anderthalb, haben wir da schon drüber gesprochen, was das für einen Imageverlust bedeuten kann. Der wird jetzt langsam greifbar. Um es mal so auszudrücken. Machen wir trotzdem mal noch mit dem letzten Thema hier weiter. Wir haben den Aufbau zur Survivor Series und wir haben auch bedingt durch den Ausfall vieler Talents auf einmal bei SmackDown ganz viel NXT-Talent gehabt. Wir haben die NXT Invasion gehabt. Wir haben bei Survivor Series ja ohnehin den Battle of the Brands mit NXT, Raw und SmackDown. Wir haben auch hier, wir haben NXT-Matches oder NXT-Talent bei Raw gesehen, bei SmackDown gesehen. Wir haben den OC jetzt bei NXT gehabt. Und die Preisfrage ist, David, wie siehst du die Position von NXT derzeit? Sorgt ihr auf jeden Fall für gute Laune und für richtig gute Matches? Also ich fand Daniel Bryan gegen Adam Cole fand ich richtig cool. Das hat mir riesig viel Spaß gemacht.
Mit überraschendem Sieger?
Ja, auf jeden Fall. NXT wird sehr, sehr stark dargestellt. Aber glaubst du, das ist nur so ein Strohfeuer? Und glaubst du, dass diese Geschichte mit NXT über die Survivor Series hinausgeht?
Ich glaube, das ist es halt gerade wirklich für die Survivor Series und auch vielleicht dafür, um die Weekly von NXT zu stärken. Ich finde es fantastisch. Es bringt einen neuen Schwung rein. Es ist attraktiv zu sehen. Es fühlt sich neu an und auch ja gleichwertig. Also die drei Brands fühlen sich gleichwertig an. Ich persönlich sehe allerdings auch ein kleines Risiko darin, weil du merkst, eigentlich sind die NXT-Leute mehr over als die anderen. Bei den Fans. Und das könnte irgendwann mal schnell nach hinten losgehen, weil wir haben ja, zumindest im Internet oder bei den Hardcore-Fans, ist es ja eigentlich so, dass Raw und SmackDown so ein bisschen außen vor, wenn halt, es hat keinen leichten Stand. Und NXT ist ja eigentlich der Brand bei WWE, wo es halt keine große Kritik gibt, sondern der wird halt gefeiert und so. Blöd ist dann halt nur, wenn das eigentlich noch mehr der Fall ist. Und dass du halt eigentlich deswegen noch mehr Raw und SmackDown halt, gerade wenn die NXT-Leute weg sind, als unbefriedigender empfindest. Mhm. Weißt du, ich meine?
Genau, ja, ich weiß, was du meinst. Ich sehe aber auch eine Gefahr darin, dass du dir ja quasi jetzt gerade so ein bisschen Konkurrenz im eigenen Hause schaffst, mal wieder.
Genau, das meine ich.
Und nicht nur das, sondern du wirst ja auch jetzt irgendwann dann die Entscheidung treffen müssen, wer gewinnt das Ding eigentlich. Wenn jetzt dann am Ende wieder einen Roman Reigns hier als strahlender Siegler wieder da steht. Und, weiß ich nicht, Tommaso Ciampa weggebügelt hat am Ende, fände ich das ein bisschen merkwürdig. Also, man braucht da sehr viel Fingerspitzengefühl, glaube ich, dass hier alle drei Parteien als Sieger vorbeigehen oder aus dem Ring und aus der Survivor Series rausgehen und nicht, dass eine Brand in irgendeiner Art und Weise geschwächt ist. Ich hoffe auch, dass diese Geschichte auch wirklich dann mit vielleicht der Woche nach der Survivor Series abgeschlossen ist und dass man sagt, so, jetzt gehen wir alle wieder unsere getrennten Wege, weil ansonsten hat man einfach zu viel durcheinander. Und ich glaube auch, dass man Gefahr läuft, dass man diese Frische, die die NXT-Talente mitbringen, dass man die ganz schnell verbrennt. Und das darf eben nicht passieren. Wir haben auch gesehen, dass Leute wie ein Tommaso Ciampa und ein Aleister Black ja auch einfach viel zu schnell hochgeworfen worden sind und dann im Niemandsland verschwunden sind. Für diese kurze Zeit, für den Aufbau der Survivor Series plus die Survivor Series plus vielleicht noch eine Woche danach, darf das ruhig jetzt brennen und das darf ruhig Vollgas geben. Das finde ich okay. Aber es sollte nicht länger gehen, weil ich glaube, dann ist es so, dass diese Frische und dass diese Talente einfach in der Raw- und Smackdown-Mühle irgendwann zermahlen werden und dann werden sie normal und werden gegeben angesehen von uns als Zuschauern und ab dem Zeitpunkt eben sitzt nichts mehr Besonderes.
Und ja, ich möchte auch nicht so ein krasses Vermischen der Brands. Ich möchte wirklich diesen Brand-Split konsequent und hart haben. Ist ja derzeit oder ist ja direkt danach eigentlich wieder aufgehoben worden und halbwegs. Aber ich finde das halt wichtig. Ich persönlich, ich weiß, da bin ich wahrscheinlich der Einzige, habe auch ein Problem damit, dass ein Finn Balor bei NXT ist oder dass man halt damit spielt, dass halt immer mehr Wrestler wieder mal runtergeschickt werden, Anführungszeichen, zu NXT. Weil für mich, verwässert das ein bisschen das Bild von der eigenen Liga, in Anführungszeichen, von dem Nachwuchs.
Ja, kann ich nachvollziehen. Bei einem Finn Baylor finde ich das jetzt nicht so schlimm. Wenn ich jetzt aktuell nicht unbedingt gebraucht hätte, wäre Tyler Breeze und Fandango irgendwo. Die finde ich unterhaltsam. Ich mag die auch und finde die lustig und okay im Ring. Aber eigentlich haben wir genug andere Talente da. Also
genau,
ich weiß,
das
was
meine
du meinst.
Ich.
Ja. Also.
Ja, gucken wir mal, wo es hinführt. Momentan ist es halt spannend, bringt neuen Wind rein. Und was du halt sagst, ist das Wichtigste. Survivor Series muss halt sehr vorsichtig und klug gebuckt sein, weil sonst kannst du da auch sehr viel beschädigen.
Ja, und wir haben ja auch noch am Vorabend haben wir ja auch noch NXT Wargames. Auch das muss ja dann quasi Einfluss auf die Survivor Series haben, weil wir haben natürlich das große Wargames-Match, wir haben Undisputed Era gegen Ciampa, gegen Keith Lee, gegen Matt Riddle und einen unbekannten Partner noch. Das muss man auch irgendwie dann noch, da muss ja eine Geschichte irgendwie sein, ne? Und ich bin sehr gespannt, wie man das aufdröselt.
Eigentlich brauchst du eine Invasion am Ende.
Ja, eigentlich muss WWE eingreifen, meinst du?
Ja, genau. Ja. Das, wenn du halt schon Survivor Series so krass aufbaust und sowohl War als auch SmackDown auf eigenem Terrain angegriffen wurden und man ist eh zeitgleich, sind alle Wrestler am selben Ort.
Wäre nicht schlecht.
Es bietet sich zumindest an, das halt für die Story zu nutzen, weil sonst kommt es mir zumindest ein bisschen komisch vor, ja, die haben ihr Pay-Per-View ganz normal und der steht halt für sich.
Macht schon Sinn. Oder Backstage-Attacken oder was auch immer. Also eigentlich.
Genau, irgendwas.
Eigentlich müsste man da was machen, da hast du vollkommen recht. Ich bin gespannt, ob das so stattfinden wird. Für den Moment hat man auf jeden Fall das Gefühl, dass man hier durchaus trotz diverser Schwächen, also auch Raw und also SmackDown fand ich sehr gut jetzt vergangene Woche, Raw fand ich deutlich schwächer, da waren einige Passagen drin, die anstrengend gewesen sind und die mich wirklich
ganz miesen Botch.
Welchen Botch meinst du?
Das Eintecken.
Ja.
Als Charlotte vor. ach, wie heißt sie nochmal? Sag mal bitte.
Natalia?
Ja, von Natalia war und dann die Finger waren 5 cm oder so entfernt und sie hat es einfach nicht hinbekommen, sie zu berühren. Es war unmöglich und das sah so schrecklich aus.
Ja, dafür hatten wir die East Hampton Polo Boys, hallo? Also, das war auch super. Nein, aber
ja.
Nein, aber Raw ist halt eben auch einfach zu lang. Ich glaube, wenn man das ein bisschen komprimierter bringen könnte, in irgendeiner Art und Weise, wäre das auch angenehm. Aber wie du schon richtig, oder wie wir beide, glaube ich, auch uns einig sind, man hat da durchaus ein bisschen frischen Wind reingebracht. Ich bleibe aber dabei, Rusev gegen und Bobby Lashley und Konsorten brauche ich nach wie vor nicht. In der Storyline zumindest.
Warum brichst du denn nicht die Hüfte oder verstauchst dir was, weil du die Ehefrau des anderen bankst?
Ja.
Ich finde das eine tolle Begründung.
Ich habe mir jetzt, ganz im Ernst, wenn er da ankommt mit seinen großen Augen, der gute Bobby, und dann sagt, I tore my groin. Ich musste schon ein bisschen lachen, aber das war eben auch so mitten in die Fresse einfach, der ganze Gag. Und also dann auch gemeint hat, ne, während ich Spaß mit deiner Frau hatte. Ne, so das, da habe ich den inneren Kai in meinem Kopf gehört, der zu mir gesagt hat, verstehen Sie, weil wir beide Sex hatten.
Also. Hätte noch mit den Fingern das so machen müssen.
Ja, genau. Genau das, ja.
Ganz schlimm.
Aber trotzdem, ich habe das Gefühl, da kommen zumindest gute Matches bei raus. Ich habe zum Beispiel tierisch Bock auf Shayna Baszler gegen Becky und gegen, na, wer ist der Dritte? Die Dritte? Bayley.
Was denn? Wer ist denn überall Champion?
Bayley, ja, gegen Bayley. Ich habe Bayley vergessen. So, deswegen. Aber da habe ich trotzdem Bock drauf, weil das ein cooles Match wird und weil die Ansetzung halt eben auch frisch ist und weil ich mal gespannt bin, wie man da eine Shayna Baszler mit einbauen wird.
Ich bin übrigens auch gespannt auf Brock Lesnar gegen Rey Mysterio. Ich hätte nie gedacht, dass daraus eine Fehde wird und sogar eine gute.
Ja, also das ist okay. Also mal gucken, was sie da draus machen und wie das Match dann tatsächlich wird. Aber ich mag generell, dass man jetzt, ich glaube, wir werden viele Multi-Person-Matches da sehen. Bin ich sehr gespannt drauf, wie man das lösen wird. Ich erwarte mir auf jeden Fall eine sehr spannende und unterhaltsame Survivor Series, allein weil eben NXT mit dabei ist und weil man hier wirklich mal ein bisschen einen anderen Weg geht und da was Frisches bringt. Deswegen freue ich mich da drauf.
Ja, Wrestler spielt es auch super. Und als Tag-Team Triple Threat, also wenn das nicht fantastisch wird, weiß ich auch nicht.
Ja, eben. Deswegen. Also da ist einiges dabei, was richtig Spaß machen kann. Und die Shows haben auch durch die ganze Storyline ordentlich an Fahrt dazu gewonnen. Also das ist schon in Ordnung. Die Frage ist natürlich, wie ist das dann danach, wenn wir dann wirklich wieder in den normalen Rhythmus übergehen? Und dann sind wir schon auf der Road zum Royal Rumble. Das darf man auch nicht vergessen. und TLC
kommt. Ich bin doch gar nicht in Wumble-Stimmung, was ist denn los?
Ey? Es kommt noch TLC und dann sind wir schon im Januar, dann ist das Jahr schon wieder vorbei, David.
Ja, jetzt haben wir erstmal demnächst Adventskalender.
Genau, Adventskalender haben wir auch noch, genau. Das wird auch noch sehr lustig, aber ich glaube, bevor wir hier nämlich endgültig die Stundenmarke knacken, ich gucke die ganze Zeit auf den Timer und denke mir so, nein, keine Stunde. Den Adventskalender habe ich ja angekündigt bereits. Den werden wir auch noch mal ein paar Mal erwähnen, denke ich mal. Also im Dezember gibt es dann quasi an jedem Tag, wo es keinen regulären, normalen Headlock-Podcast gibt, gibt es einen Bonus-Podcast in unserem Free-Feed. Dann eben so, schauen wir mal, wie lang die werden. Also Shaggy und ich haben schon eine Episode aufgenommen, die ging so eine Viertelstunde. Angepeilt sind es 10 bis 20 Minuten pro Episode. Ich bin mal gespannt, ob wir das durchhalten. Und ja, so wird es dann gehen. Auf jeden Fall, Dezember wird voll, November wird auch gut. Und in dem Sinne, glaube ich, bevor wir hier wirklich die Stunde knacken, sag ich, sind wir durch, David. Oder willst du noch was sagen?
Nö, ich will jetzt Fußball gucken.
Sehr gut. Ich gehe jetzt zu den drei Fragezeichen und höre mir da in der Längstes Arena ein live vorgetragenes Hörspiel an. Bin mal gespannt, wie das wird.
Das ist super, das wollte ich schon mal machen.
Ja. Mal gucken, wie das wird. Ich hab ja schon mal erzählt, ich habe ja noch nie ein Drei-Fragezeichen-Hörspiel zu Ende gehört, weil ich immer davor einschlafe.
Bitte?
Ja, wir hören das immer zum Einschlafen. Ich habe noch keine Episode zu Ende gehört.
Oh. Ich habe sogar eine DVD von denen, von einem Live-Auftritt, dem allerersten, den sie in Münster hatten.
Okay.
Und die Live-Show war fantastisch.
Ich bin gespannt.
Viel Spaß.
Ich bin gespannt. Dankeschön. Und ich danke dir, dass du dabei gewesen bist. Und wir beide hören uns dann ja auch schon am Sonntag in alter Frische wieder, weil wir sind ja hier die AEW-Crew für dieses Wochenende.
Jawohl, die Elite.
Genau, wir sind die Elite. So, das hört zum Glück keiner von den anderen hoffentlich. In dem Sinne sage ich Dankeschön, dass ihr dabei wart, dass ihr uns unterstützt, dass ihr uns zuhört. Und bis zum nächsten Mal, bis zum Match of the Week dann. Ist ja schon morgen eigentlich. Also viel Spaß dabei. Bis denn, tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.